Ich habe mir von Spörtchen was gehört. Spörtchen, er kennt den, der Fürst unter den Predigern wird er genannt. Spörtchen ist sehr gut. Aber er war sehr direkt in seiner Predigt. Und hatte zur damaligen Zeit schon 1880 oder wann der war, 1860, ich weiß es gar nicht, in London eine Gemeinde mit 5000 Leute. Und dann war er irgendwo mal in Urlaub oder so und ging dort in eine kleine Gemeinde, so 20, 25 Leute. Der Pastor predigte da und er war völlig berührt von der Predigt. Die Tränen liefen ihn runter. Dann ging er zu dem Pastor nach vorne und bedankte sich für ihn, für das Wort. Der Pastor guckte ihn an und sagte, Sie sind doch Spörtchen. Sagt er, ja. Und sagt, ich habe doch Ihre Predigt gepredigt. Dann sagt er, ja, aber sie hat mein Herz so berührt, sie war inspiriert vom Heiligen Geist. Halleluja. Ja. Man, seine Predigten wurden ja in der Zeitung veröffentlicht, so wie diese Wildkassen-Predigtbriefe, die wir ja kriegen. Die wurden in der Zeitung veröffentlicht und so weiter und so wurden die verteilt in ganz England. Ja. Meine Predigten werden wir nicht verteilen in der Zeitung. Die sind höchstens im Internet. Ja, wir sind ja hier. Meine geistliche Landkarte von Ägypten nach Kanaan. Und ich habe ja in der vorigen Predigt behauptet, dass niemand von uns wirklich in Kanaan ist, in der Ruhe Gottes. Ich habe bis heute keinen Anruf gekriegt von irgendjemandem, ja, der sagt, du Franz, also so geht's nicht, ich verlasse die Gemeinde, gell? Also das kannst du nicht mit mir machen. Ja. Ich habe auch von keinem einen Anruf gekriegt, der es im Internet gehört hat und sich beschwert hat drüber. Ja. Aber das ist das Ägypten, Wüste, Kanaan, wir sind unterwegs, wir sind auf dem Weg. Und ich merke, Gott will uns nach Kanaan reinbringen. Das merke ich. Und ich merke den Anspruch und den Preis, den es kostet. Und der Preis ist nicht, dass wir mehr beten, dass wir noch mehr Geld geben, dass wir noch mehr missionarisch werden, dass wir noch mehr Leute evangelisieren, ja, sondern der Preis, letzte Mal haben wir gesagt, ist, dass wir sterben für diese Welt und dass die Welt für uns gestorben ist. Das gilt auf beiden Seiten. Die Welt kann mit uns nichts mehr anfangen und wir können mit der Welt nichts mehr anfangen. Ja. Die heutige Predigt habe ich als Überschrift und ihr bekommt hier diese Zettel, ich habe die wieder ausgedruckt, könnt ihr dann mitnehmen. Als Überschrift habe ich, weise Gott nicht ab. Weise Gott nicht ab. Und ich möchte in dieser Predigt zwei Berge gegenüberstellen. Einmal den Berg Sinai und einmal den Berg Zion. Die zwei möchte ich gegenüberstellen. Und die erste Bibelstelle, die ich euch vorlese, kommt aus Hebräer 12. Und wir werden uns auch die meiste Zeit im Hebräerbrief bewegen. Der Hebräerbrief ist super. Also jedes Mal, wenn ich den lese, der bewegt mich so. Dabei ist der Hebräerbrief nichts anderes als eine Predigt über das Alte Testament. Über den Opferdienst. Ja, über Christus im alten Bund, wo der da zum Sehen ist. Ja, über den Hohepriester Aaron und so weiter. All diese Dinge. Aber jedes Mal, wenn ich Hebräer lese, dann bin ich hin und weg. Der redet so zu mir. Ja? Hebräer Kapitel 12, Vers 25 und 26. Und hier steht, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Von daher kommt auch meine Überschrift. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Und der Hebräerbrief ist ja an Gläubige geschrieben. An Christen. Ja. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, wer war denn das? Ihr habt den Zusammenhang nicht, also sage ich es euch, es war Moses. Das kommt in dem Zusammenhang dann raus, Hebräer 12. Jene entkamen nicht, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab. Mose. Mose ging auf den Berg Sinai und kam mit den Anweisungen Gottes vom Berg zurück. Und sein Angesicht leuchtete so von der Herrlichkeit Gottes, dass die Menschen ihn gar nicht anschauen konnten. Und er musste eine Decke über sein Gesicht tun, damit sie ihn anschauen konnten. Ja? Weil er kam aus der Gegenwart Gottes. Aber sie haben ihn abgewiesen. Sie mochten ihn nicht. Immer und immer wieder. Ja? Während Mose auf dem Berg Sinai die Gesetze empfing, baute Aaron, der Hohepriester, ein goldenes Kalb im Lager. Und sie sind nicht entkommen. Die ganze Generation ist gestorben. Ab 20 Jahren aufwärts. Wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet und dessen Stimme damals die Erde erschütterte. Hier nimmt's Bezug auf den Berg Sinai, wo Gott sagte, kommt alle her und ich will mit euch reden. Ich will euch meine Gesetze geben. Und sie kamen zu dem Berg und dann seht ihr ja dieser Rauch und dieses Feuer und diese Trompeten und diese Stimmen und Israel kriegte die Krise. Sogar Mose hat gezittert vor Angst. Was auch ganz klar ist. Ja. Aber damals hat Gott geredet durch Mose zu uns, zum Volk Israel, so, nicht zu uns, zum Volk Israel, und sie haben ihn abgewiesen. Sie haben zwar Ja gesagt mit ihrem Mund, Mose legte ihnen das alles vor, wir werden es dann noch lesen, aber von ihren Werken her haben sie ihn abgelehnt. Und sie sind später nicht nach Kanaan hineingekommen. Sie sind nicht nach Kanaan hineingekommen, aber das Problem war nicht der Jordan. Das Problem im Endeffekt waren auch nicht wirklich die 10 Kundschafter. Die 10 Kundschafter haben dem Volk nur das gesagt, was sie sowieso hören wollten. Sie suchen sich Lehrer, die ihnen das sagen, was in den Ohren juckt, was sie hören wollen. Das Problem, warum sie nicht nach Kanaan hineinkommen und am Jordan versagten, war hier am Sinai. Weil sie waren nicht bereit, Gott zu begegnen. Sie haben Gott diese Begegnung verweigert. Ganz eindeutig. Die Stimme Gottes damals erschütterte die Erde, steht hier im Hebräer 12. Das heißt, der ganze Berg wurde geschüttelt. Da raucht's, da blitzt's, da leuchtet's, da ist eine Wolke, da sind Stimmen und drauf. Also das war wirklich, da ging's rund. Und die Leute sind so da gestanden. Ja, aber seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Weil jetzt redet er wieder, aber vom Himmel her. Jetzt redet Gott immer noch. Jetzt redet er aber nicht nur zu Israel, jetzt redet er zur Gemeinde. Da gehören auch wir dazu. Ja, es gibt ein Volk Gottes des alten Bundes und es gibt ein Volk Gottes des neuen Bundes. Und das Volk Gottes des neuen Bundes sind Juden und Heiden, die in Christus zu einer Person werden, zu einem Leib, in dem Christus das Haupt ist. Und derselbe Gott, der damals diesen Berg erschüttert hat, dass Israel die Panik kriegte, derselbe Gott redet heute wieder. Ja? Aber diesmal redet er nicht durch eine Person von der Erde, sondern diesmal redet er vom Himmel her, durch seinen Geist, durch Christus in uns, spricht er. Direkt. Ja. Und er spricht über die ganze Erde, zu Millionen von Menschen gleichzeitig. Er kann das. Keine Ahnung, wie er das macht. In Wien haben sie eine Entdeckung gemacht, Wissenschaftler. Sie haben diesen Gencode geknackt irgendwie von den Mineralien. Sie haben das entdeckt, sie können heute Diamanten künstlich herstellen. Sie können Gold künstlich herstellen, Smaragde künstlich herstellen. Ja, das haben sie in Wien entdeckt, das ist eine österreichische Erfindung. Sie müssen nur diese Strukturen verändern. Die Atome. Die Atome, ja, genau. Sie können diese Atome, und die Wissenschaftler haben gesagt, wir kommen uns vor wie in einem Lego-Baukasten. Wir nehmen von da ein Atom und von da, und dann verändern wir das alles und wir bauen uns hier was Eigenes, was wir wollen. Hat nur nicht dieselbe Härte. Ein Diamant, der aus der Erde gewachsen ist, der ist richtig hart. So ein Diamant, der künstlich erzeugt wird, hat zwar die gleiche Struktur, aber nicht die Härte. Ja? Der hat nicht diese Reinheit. Und so, und derjenige, der das alles geschaffen hat, ist Gott. Ja? Wir Menschen kommen schon langsam drauf. Wie macht er denn das? Wie funktioniert denn das? Ja? Gott hat das Ganze in 6 Tagen gemacht. Und wir müssen aufpassen, dass wir ihn nicht abweisen, der vom Himmel her redet und die Erde erschüttert hat. Da hat's gewackelt. Ja. 2. Mose, Kapitel 19. Zweiter Mose 19 von Vers 4 bis Vers 6. Da spricht Gott durch Mose zu Israel und sagt, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Das sind die Worte. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Die 10 Plagen, oder? Ägypten wurde geschlagen. Und zwar ganz kräftig, als ganze Nation. Und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe, sagt Gott hier am Sinai, nicht ihr seid zu mir gekommen, ich habe euch zu mir gebracht. Und dasselbe gilt ja auch für uns. Was ist denn nicht alles passiert, bevor wir uns endlich mal bekehrt haben? Also im letzten halben Jahr vor meiner Bekehrung ging es echt rund. Ja. Bis ich dann so fertig war, dass ich sagte, okay, jetzt ziehen wir hier einen Schlussstrich und fangen was Neues an, auch wenn ich nicht weiß, was das Neue ist. Und er sagt, ich habe euch auf Adlerflügeln getragen und zu mir gebracht. Dann habe ich mir gedacht, wo hat er sie denn getragen? Die sind ja zu Fuß gegangen. Ja. Aber eigentlich stimmt's. Weil was hat denn Israel getan, um an den Sinai zu kommen? Die Ägypter, mit denen hat Gott sich angelegt über Mose, da hat Israel gar nichts getan. Die 10 Plagen kamen von Gott. Der Befehl, Gottes Volk ziehen zu lassen, kam durch Mose an den Pharao. Israel hat gar nichts getan. Als sie danach auszogen, dann hat Gott zu ihnen gesagt, jetzt nehmt mal die ganzen Reichtümer Ägyptens mit, die haben das Land geplündert. Alles, was sie gefunden haben, haben sie den Leuten abgenommen, die haben alles mitgenommen. Was haben sie dafür getan? Gar nichts. Sie wurden reich, ohne etwas zu tun. Dann marschierten sie durchs Rote Meer. Haben sie irgendetwas getan? Gar nichts. Ja, die haben keinen Kanal gegraben, so wie sie jetzt ist. Ne? Die haben keinen Kanal gegraben, um da durchzugehen, sondern Gott hat gesagt, hey, ich mach das mal. Ja, bleib mal einfach eine ganze Nacht ruhig. Ja, und Gott hat das Meer geteilt und die sind trockenen Fußes darüber marschiert. Sie haben nichts dafür getan. Hinter ihnen ist die ägyptische Armee völlig vernichtet worden, samt dem Pharao. Was haben sie da dafür getan? Auch nichts. In Mara kamen sie an das bittere Wasser, das man nicht trinken konnte. Es gab ein Riesengeschrei. Gott zeigte ihnen, wie das Wasser süß wird, damit sie es trinken können. Was haben sie getan dafür? Außer, dass sie gemurrt und gemotzt haben. Ja, gar nichts. Sie wurden getragen in vorbereiteten Werken. Sie mussten gar nichts tun, sie mussten nur gehen. War ja bei uns auch nicht anders, oder? Ja, ich kam nach Kärnten auf den Bauernhof, der war für mich vorbereitet. Das war genau das, was jahrelang in meinem Herzen aufgebaut wurde. Und ich dachte mir, ja, der Bauernhof, was ich so wusste, man hat mir nur die Hälfte erzählt. Ja, den christlichen Teil hatte man ja vergessen. Sonst wäre ich nämlich gar nicht hin. Aber den ganz normalen Teil mit Schafe und Ziegen und so weiter, das hatte man mir erzählt und das war ja genau das, was ich wollte. Als ich dann dort war, bin ich drauf gekommen, dass ich dafür gar nicht geschaffen bin. Ich bin fürs Fünf-Sterne-Hotel geschaffen, Swimmingpool, Klimaanlage, Dreigang-Menü. Ja, dort musste ich den Schafkäse selber machen und die Tiere versorgen, ja. Das Wasser vom Bach holen, da kannst du dann schurlen, kannst du eine Stunde lang laufen, Kübel um Kübel, eiskaltes Wasser im Winter. Ja, aber da wird dir dann warm, wenn du dann mit den Kübel rennst. Aber ich habe eigentlich nichts getan, es war alles vorbereitet. Auch als ich den Ruf kriegte, komm nach Vorarlberg, landete ich im Haus der jungen Arbeit, es war alles vorbereitet. Ich musste keinen Haushalt machen, es wurde für mich gekocht, das Zimmer war geheizt. Außer, dass mein Zimmernachbar mich aus dem Fenster schmeißen wollte, aus dem zweiten Stock, okay, das war weniger schön. Ein anderer mich würgte, ja, der dritte mich töten wollte, aber ansonsten ging's dann schon. Ich lebe immer noch, ja. Ich habe noch einen Auftrag. Sie können mich erst töten, wenn ich den erfüllt habe. Vorher geht's gar nicht. Und auch als wir dann den Ruf kriegen, als Familie nach Feldkirch zu kommen, es war ja alles vorbereitet. Was haben wir getan dafür? Okay, wir haben die alten Möbel abgebaut und hier wieder aufgebaut. Aber das war auch schon so ziemlich alles, was wir getan haben. Ja, wir kriegten diese Wohnung hier, obwohl in der Zeitung stand, es gibt gar keine Wohnungen mehr in Feldkirch. Feldkirch ist die zuzugsstärkste Stadt in ganz Vorarlberg und es gibt keine Wohnungen. Haben wir zu Kerstin gesagt, naja, wenn Gott will, dass wir nach Feldkirch ziehen, dann kriegen wir eine Wohnung. Und ich möchte, dass sie genau so und so und so ist. Und wir haben sie gekriegt. Ja. Das Interessante an dieser Wohnung ist, dass ich dem Herrn gesagt habe, ich will eine Tiefgarage. Die Tiefgarage existiert auch. Sie ist in diesem Wohnblock. Aber es ist kein Platz frei für mein Auto. Ich hätte genauer sein sollen. Sagen, Herr, ich will einen Platz in der Tiefgarage. Die Tiefgarage ist da, aber mein Auto steht im Freien. Da muss man schon genau sein beim Beten. Gott hat mir die Tiefgarage gegeben, aber keinen Platz drinnen für mein Auto. Aber ich habe euch getragen und habe euch zu mir gebracht. Ich bin nach Kärnten gekommen, aber eigentlich war es Jesus, der mich dahin geführt hat. Was hat Jesus angestellt, damit er dich zu ihm bringt? Wo musstest du hingehen? Ich kenne einen, also das ist echt interessant, der war in Neuseeland, in Vorarlberger, der war in Neuseeland in einem Flüchtlingslager der UNO, mitten im Dschungel. Da bist du nur mit einem Boot über einen Fluss hingekommen zu diesem Ding. Und er war der Lagerleiter, so mehr oder weniger. Und er hatte eine Mitarbeiterin aus England, die diesen Flüchtlingen Englisch beibrachte. Mitten im Dschungel, da gab es keine Straße, da gab es gar nichts. Und dort in diesem Lager hat er sich bekehrt. Mitten in der Pampa. Ja, was hat Gott nicht alles angestellt? Ja, diese Englischlehrerin kannte Jesus, die hat ihm von ihm erzählt, die hat ihm das Evangelium gebracht und er hat sich bekehrt. Aber ihr müsst mal vorstellen, der Aufwand, da richtet man mitten im Dschungel ein Camp ein, dann bringt man von England eine Frau da rein, dann kommt der von Vorarlberg dahin, ja. Da muss man natürlich auch noch ein paar Flüchtlinge hinbringen, weil sonst bringt's ja gar nichts, ja. Also die müssen ja auch noch irgendwo herkommen, damit das Ganze überhaupt Sinn macht, ja. Also Asylanten sind auch ein Segen, Wato, ne? Für uns Vorarlberger. Und dort bekehrt er sich. Was für ein Aufwand betreibt Gott? Ja. Gott sagt zu Israel, ich habe euch zu mir gebracht, an den Berg Sinai. Nicht ihr seid zu mir gekommen, aus lauter Gnade mir gegenüber, oder weil ihr so toll seid, oder weil ihr mir was Gutes tun wollt, sondern ich habe euch zu mir gebracht, aus lauter Gnade und Barmherzigkeit. Ich war derjenige. Ich will euch hier sehen. Ich will mit euch hier Gemeinschaft haben. Ich will euch meine Gesetze geben. Ich will euch meinen Bund geben. Ja, wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde, sagt Gott. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Kennen wir das nicht? Das Volk des neuen Bundes, ein Volk von Priestern und Königen, ein heiliges Volk. Ja. Und so wie Israel an den Berg Sinai gebracht wurde, um dort Gott zu begegnen, um den Bund zu empfangen und dann weiterzugehen nach Kanaan, ja, und sie haben auch ganz brav Ja gesagt. Mose legt ihnen den Bund vor und sie sagen, ja, mit einer Stimme riefen sie das, steht drinnen. Mit einer Stimme waren sie begeistert, machen wir. Und dann kam das goldene Kalb. Gleich 20 Tage später oder so, 30, 40, kam das goldene Kalb. Aber sie waren ganz begeistert. Und jetzt kommen wir zu uns. Das war Israel am Berg Sinai, wo sie den alten Bund bekamen, von dem wir wissen, dass sie nie gehalten haben. Weil sie konnten das auch gar nicht. Es geht gar nicht. Weil das menschliche Herz ist völlig verdorben. Wir können gar nicht so leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Nicht mal, wenn Gott sagt, ich möchte, dass du das tust und das lasst. Nicht mal, wenn wir schwarz auf weiß kriegen. Versuchen wir doch noch irgendwo... Wir finden ein Löchchen. Ja. Und wenn wir 100 neue Gesetze erfinden, um ein Gesetz außer Kraft zu setzen. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Berg Zion. Das betrifft ja uns als das Volk Gottes des neuen Bundes. Hebräer Kapitel 12. Von Vers 18 bis Vers 21. Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte. Israel ist zu einem Berg gekommen, den man angreifen kann. Wir kommen zu einem Berg, den man nicht angreifen kann. Den kann man nicht betasten. Das ist eine geistliche Sache. Geistliches muss geistlich beurteilt werden, sagt die Bibel. Ja? Denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte. Und jetzt kommt der Ding. Und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Das war der Sinai. Ja. Mit all den, boah. Und die Hörer, Israel, die Hörer sagten, ey, das ist uns zu wild hier. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Wir sind nicht zu diesem Berg gekommen. Das war die Sache Israels. Das war der Sinai. Der war furchtbar, angsteinflößend. Wobei es ja so ist, dass das Herz Israels ja nicht bei Gott war. Ja? Weil sie haben ja nur gemurrt. Sie waren ja nur unzufrieden. Ja? Und nie zufrieden. Ja? Sie haben gemotzt in der Wüste, wir haben nichts zu essen. Gott hört ihr Schreien, was tut er? Manna. Frische Semmeln mit Honiggeschmack, sagt die Bibel, so schmeckte das. Dieses Manna existiert ja wirklich, das ist eine Frucht auf einem Strauch. Und Wissenschaftler sagen ja so ganz klar, die haben da ordentlich gepflückt, ne? Ja, okay, das kann ja schon sein. Aber als Israel aus Ägypten auszog, waren sie 650.000 Personen, schätzt man. Und als sie nach Kanaan einwanderten, waren sie 1,5 Millionen. Da muss man viel pflücken. Da gibt's einen Haufen Sträucher. Also so ganz funktioniert's nicht. Aber sie haben dann wieder gemotzt, immer dieses Manna, wir wollen was Neues. Was hat ihnen Gott gegeben? Wachteln. Nach 14 Tagen konnten sie es nicht mehr sehen. Ja. Haben sie wieder gemotzt. Immer dieses Fleisch, immer diese Wachteln. Man kann es dem Menschen nicht recht machen. Ja. Das geht einfach nicht. Ja, nicht. Wir gehören ja dazu. Wir sind genau gleich. Ja? Ist 14 Tage Schnitzeln. Ich liebe Schnitzel, aber ich glaube, nach 14 Tagen kann ich sie nicht mehr sägen. Aber wir sind nicht zu diesem Berg Sinai gekommen, sondern in Vers 22 steht, wo wir hingekommen sind. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Also hier ist ganz viel drinnen, wo wir hingekommen sind. Wir sind nicht zum Berg Zion gekommen, den man angreifen kann, zum Berg Sinai, sondern wir sind zum Berg Zion gekommen. Diesen Berg können wir nicht angreifen. Und wir sind gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Nicht dem irdischen. Jerusalem, eigentlich im Hebräischen, heißt Jerusalem. Das bedeutet ein zweifaches Jerusalem. Das ist eigentlich der Name Jerusalems. Wenn wir das jetzt in Deutsch übersetzen, Jerusalem ist es Einzahl. Aber Jerusalem im Hebräischen ist eigentlich Mehrzahl, doppelt, zweifach. Weil es gibt ein irdisches Jerusalem und ein himmlisches Jerusalem. Wir sind gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes. Jetzt könnte man sagen, hey, Jerusalem, der Berg Zion, da ist Jerusalem drauf. Jerusalem ist auf einem Berg erbaut. Ziemlich hoch oben, ich weiß gar nicht, wie hoch Jerusalem ist. Ich glaube 800 Meter oder so. Ja. Aber dann steht dem himmlischen Jerusalem, damit es ja keine Verwechslung gibt. Welches Jerusalem gemeint ist von diesen zweien? Es ist das himmlische Jerusalem gemeint. Und da lesen wir in der Offenbarung, dieses himmlische Jerusalem kommt vom Himmel auf die Erde. Ja.